Hallo und herzlich willkommen zum Petspot aus den Katakomben des NFL Tuesday. Melden wir uns hier zum ersten Mal mit einer Premiere im Petspot, zumindest seit kürzerer Zeit oder etwas längerer Zeit, denn zum ersten Mal seit Dezember 2018 haben die New England Patriots ein Spiel verloren, ein Spiel, das gezählt hat. Also wir klammern mal alle Preseason-Spieler aus. Das erste Mal, dass wieder eine Niederlage zu Buche steht. Eine Niederlage, die wir dann hier natürlich auch im Petspot dementsprechend besprechen wollen und analysieren wollen für euch. Nach der gestrigen Niederlage im Sunday Night Game der New England Patriots gegen die Baltimore Ravens in Baltimore 37-20. Das Endergebnis. Eine, wie auf dem Papier zu sein scheinende, deutliche Niederlage, die wir hier besprechen wollen, ob es wirklich so deutlich war, wo es vielleicht dran gelegen hat, was die Probleme sind, wie wir weiter vorangehen können als New England Patriots, Fans, Sympathisanten, wie auch immer. Das wollen wir hier besprechen im Petspot mit Christian. Ich grüße dich.
Hallo Felix, heute ein etwas weniger enthusiastisches Hallo, denn gute Laune können wir natürlich nicht so ohne weiteres sein im Moment, ne?
Ja, nicht unbedingt. Also es gibt natürlich immer Schlimmeres als sportliche Niederlagen, aber mit Sicherheit eine Niederlage, die uns viel zu besprechen oder zumindest viel Stoff gibt. Denn ich hatte es kurz angedeutet, das Ergebnis, Christian, 37-20, ist sehr, sehr deutlich. Wenn man das Spiel dann aber sieht, war es eigentlich das ganze Spiel über nie wirklich so komplett so deutlich, wie das am Ende dann auf den Statsheets zu sein scheint. Siehst du es
anders? Jein. Also ich finde, es gab einen ziemlich eine gute Phase in der Mitte des Spiels.
Ja, ne? Genau.
Also im zweiten Quarter, gerade Ende der zweiten Hälfte, okay, dass Bill Belichick da nicht dafür geht, von der Zweierlinie, glaube ich, dann lieber ein Field Goal schießt, um das Ganze dann zu einem 17-13 zu machen und damit in die Halbzeitpause zu gehen, mag ich eigentlich nicht den Call. Ich finde ihn eigentlich auch richtig schrecklich. Aber wenn du dir generell die Red Zone Efficiency der Patriots anschaust, im Moment vielleicht auch verständlich, dass da nicht das noch ausgespielt wurde. Insofern ja, und dann ging es halt weiter. Wäre der und dann gilt das hätte Fahrradkette-Spiel los. Ne? Danach die Offense in der zweiten Hälfte hat eigentlich ganz gut geklickt zu Beginn, aber ja, gut, also so deutlich, wie es am Ende ausgegangen ist, 17 Punkte Vorsprung, so sah es eigentlich am Anfang und am Ende aus.
Ja, genau, zu Beginn des Spiels und zum Ende hin in der Mitte, du hast es angesprochen, Bill Belichick, das vielleicht zu dem Thema, das du gerade schon mal angerissen hast, mit der Entscheidung, das Field Goal zu schießen, kurz vor Ende der des zweiten Quarters, vor der Halbzeit. Er hat gesagt, oder zumindest hat er andeuten lassen, dass natürlich...
Er wollte to take the points.
Genau, er wollte die Punkte und er hatte natürlich im Hinterkopf, dass die Patriots in der zweiten Halbzeit den Ball bekommen. Also das gewohnte Double-Dipping, was sie ja so gerne machen, vor der Halbzeit, nach der Halbzeit scoren, waren sie auf einem guten Weg. Also deswegen insgesamt, das war dann relativ eng in dem Moment, hätte noch deutlich enger oder auch besser werden aussehen können für die Patriots, was den Score anging. Aber du hast es angesprochen, ja, Turnover, Fehler insgesamt haben das dann so ein bisschen wieder zerrissen. Na, im Grunde genommen für mich, deswegen hatte ich das so ein bisschen eingeleitet, nicht ganz so weit auseinander, wie es zu sein scheint, das Spiel.
Ja,
denn
grundsätzlich hast du
viele,
recht, ja.
Viele Fehler, sowohl Penalties als auch generelle Turnover-Fehler, haben im Grunde genommen das Spiel den Patriots sehr, sehr schwer gemacht. Wir kommen natürlich dann auch drauf gleich, wie genau. Man muss natürlich dann aber auch in dem Moment einfach auch mal vielleicht so ein bisschen wieder sich zurückholen auf den Boden der Tatsachen, ein bisschen erden. Es ist die erste Niederlage und das ist sehr, sehr ungewöhnlich generell in der NFL seit 2018 Dezember. Es ist auch eine Niederlage gegen einen Gegner, der zu Hause gespielt hat mit einem, wie man so schön immer sagt, Momentum, das von Anfang an da war, das vor dem Spiel schon da war, die auf einer, sehr, sehr guten, positiven Welle geschwommen sind und eben auch zu Beginn relativ viel Erfolg hatten. Und dann muss man auch sagen, Baltimore das wahrscheinlich beste Saisonspiel geleistet hat. Also die Spiele davor von Baltimore waren ja manchmal auch so eine Achterbahnfahrt. das war mit Sicherheit der insgesamt konstanteste und beste Auftritt. Dann auch noch zu Hause. Dann ist es natürlich doppelt schwer für den Gegner auswärts da was zu holen. Wir können vielleicht, ich weiß gar nicht, wir können natürlich mit unserem gewohnten gut, schlecht und verletzt starten. Ich würde aber vielleicht eher so ein bisschen, denn es gibt natürlich viele Sachen, die wir auf die Listen packen können, aber wir können das Ganze ja so ein bisschen einleiten und erstmal so ein bisschen, sag ich mal, im großen Ganzen auf das Spiel schauen, Christian. Die fangen wir vielleicht mal mit dem Offensichtlichen an, der Defense, die große Probleme hatte, den Lauf zu verteidigen. Es ist eine, von Anfang an im Grunde genommen eine Lamar Jackson und vor allen Dingen auch Ingram Show gewesen. Erstaunlich, wenn man sich überlegt, dass die, das habe ich heute noch gelesen, die Stat, in 16 Spielen mit Lamar Jackson haben die Ravens im Schnitt 208 Yards an Laufspiel zustande gebracht. Also 208 Yards auf dem Boden. Und die Patriots hatten nicht so wirklich, das hatte ich den Eindruck auf dem Schirm, beziehungsweise auf dem Schirm vielleicht schon, aber haben es teilweise skurril verteidigt, muss ich sagen.
Ja, die Laufverteidigungsprobleme, die habe ich, ich glaube, letzte Woche im NFL Tuesday schon angerissen, als wir kurz über die Pets gesprochen haben. Es hat sich bei dem Cleveland-Spiel gegen Nick Chubb auch gezeigt und auch gegen Buffalo in Woche 3?
Ich glaube, ja.
Ja, auch da hatte die Laufverteidigung schon ihr hässliches Gesicht gezeigt, wenn ich mal wieder so einen Anglizismus so komisch rüberbringe.
Darfst du.
Es ist problematisch in Spielen, in denen du halt offensiv nicht abliefern kannst. Also die Patriots sind halt sehr häufig in Führung liegend und sehr häufig haben sie dann auch nicht so die Notwendigkeit, den Lauf zu verteidigen, weil Teams natürlicherweise nicht so viel laufen, wenn sie zurückliegen, weil es einfach mehr Zeit frisst und dementsprechend Teams brauchen ja mehr Zeit, wenn sie zurückliegen. Dementsprechend die Laufverteidigung selten so im Fokus bei den Patriots, dass es jetzt dieses Mal so ja katastrophal im Prinzip war. Ich glaube, einen Average von 7 Yards insgesamt, aber das ist jetzt vielleicht auch nicht so wirklich wichtig. Wichtiger ist der konstante Erfolg, dass so, wenn die Ravens wirklich im First Down einfach immer laufen können und dann immer direkt in Second und Short und dann Third und Manageable rübergehen können, da wird es schwierig, als Verteidigung groß was leisten zu können. Und in der Laufverteidigung haben sich die Boogeymen um die Linebacker jetzt auch nicht unbedingt so glorreich präsentiert.
Nee, absolut.
Allerdings dürfen wir auch wirklich nicht vergessen, dass wenn Lamar Jackson eine Qualität hat, dann ist es eben das Laufen und das ist auch ein bisschen, ich glaube, das wird ihm auch nicht ganz gerecht, wenn ich das so formuliere, denn er ist vielleicht der beste Athlet in der gesamten NFL. Das ist verdammt schwierig und das kreiert halt massive Probleme und das kann ich vielleicht gleichzeitig auch so ein bisschen beruhigend hinterher schieben. Jemand wie ihn wird man frühestens wieder in den Playoffs sehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht in Baltimore sein wird. Also da dann zumindest schon mal ein weiterer Fokus.
Ja, wir wollen.
Vorteil.
Das ist natürlich, also man kann es auch pessimistisch sehen und könnte sagen, also die beiden Teams werden auf jeden Fall nochmal aufeinandertreffen und es könnte dann auch in Baltimore sein. Zumindest haben sie jetzt sozusagen den Sieg gegenüber den Patriots und die Patriots haben noch ein paar schwere Spiele. Auch Baltimore hat natürlich noch einen schweren Schedule, ja. Aber
ich glaube nicht, dass Baltimore wird mehr Spiele droppen als
wird mehr als droppen, als ja klar. Das glaube ich auch, allein schon aufgrund der Tatsache, wie sie in dieser Saison gespielt haben gegen vermeintlich schwächere
Teams. Cleveland verloren, ne?
Ja, also klar. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und ich weiß nicht, ob es nur schon wieder eine zu steile These ist, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lamar Jackson nicht verteidigt werden kann. Also Lamar Jackson hebt dieses ganze was wir seit Jahren sehen, diese Read-Option, im Grunde genommen nochmal auf ein komplett anderes Level. Also das, was wir in der Liga mit RG3, Colin Kaepernick, was so ein bisschen reinkam, Chip Kelly, der das gemacht hat, das war so nett, aber die heben das nochmal, also Lamar Jackson hebt das nochmal auf ein komplett anderes Level. Wie lange das wie lange das funktionieren wird, keine
Ahnung.
Genau,
das ist die Sache. Du kannst ihn so lange nicht verteidigen, bis er sich das Kreuzband reißt.
Ja, aber das ist ja egal erstmal. Also das gewinnst du erstmal. Das ist so ein bisschen so das wie stimmt. irgendwie die Wildcat, die nirgendwo so wirklich funktioniert hat, außer in Miami für ein Jahr so ungefähr. So,
also die ersten waren, ne?
So ist es so ein bisschen bei Lamar Jackson, weil er wirklich unglaublich ist. Also du kannst ihn, glaube ich, nicht verteidigen und du kannst dich auch nicht darauf vorbereiten. Und Bill Belichick ist ja so wirklich wahrscheinlich der beste Coach, wenn es darum geht, hier ist dein Gegner, ich bereite den Gegner für mein Team vor und mein Team wird im Grunde genommen von nichts überrascht. Das Problem ist halt einfach nur, Lamar Jackson ist kein Quarterback wie jeder andere, den Bill Belichick zuvor Gameplan schmieden musste gegen ihn. Denn Lamar Jackson macht halt einfach Sachen, die nicht zu erwarten sind, die völlig außer der Reihe sind. Und ich meine, allein diese Read-Option, ob er den Ball behält oder an Mark Ingram weitergibt, dann aber auch seinen Laufweg, falls er den Ball hält in der Read-Option und den nicht abgibt, ist teilweise ja so völlig aus dem Ruder. Also er folgt keinem Plan mehr. Also dieses Play, das haben die Patriots...
Instinctive, ne?
Ja, das haben die Patriots eigentlich gut gespielt. Ich glaube, in der Red Zone war das, als er den Ball gehalten hat und eigentlich hinter Doyle, dem Tight End, hätte herlaufen sollen, der Lead-Blocker war in dem Play. Und er sieht einfach, okay, das wird nichts und entscheidet in
so einer rechts, ne?
Millisekunde nach rechts und läuft fast für den Touchdown. Da muss man vielleicht einfach sagen, okay, du kannst es nicht verteidigen. Es ist halt so.
Ja,
und das meine ich jetzt noch, würde ich noch dazu packen, ist ein Wiedersehen in den Playoffs, je nachdem, egal wo es stattfindet, wahrscheinlich in Foxborough, aber wenn sie sich wiedersehen in den Playoffs, finde ich die Chancen 50-50. Jetzt, wo ich das gesehen habe, weil Lamar Jackson ist für mich halt einfach nicht zu verteidigen. Du kannst keinen Gameplan gegen ihn erstellen.
Ja, vielleicht, also natürlich ist er zu verteidigen. Ich meine, die Ravens haben oft genug gepantet in dem Spiel. Aber ich weiß, was du meinst. Das war jetzt auch nur ein bisschen schnippisch von mir. Sorry. Also erstmal weiß ich nicht, ob Baltimore gegen Kansas City und überhaupt so sicher weiter wird kommen.
Klar.
Je nachdem, ob sie erst gegen die Patriots laufen in den Playoffs, ne? Aber wahrscheinlich werden sie dann eher als drittes Team weiterkommen. Und wenn die Patriots den First Seed haben, wovon ich schon so ein bisschen ausgehe, weil einfach drumherum KC und Baltimore zu viele Spiele droppt oder droppen wird, das ist natürlich auch ein bisschen hypothetisch. Dann werden sie natürlich erst auf Kansas City gehen und sich da quasi schon mal so ein bisschen selber fetzen und dementsprechend bin ich mir gar nicht mal so sicher, ob die Ravens dann der Gegner sein werden im vermeintlichen AFC Championship Game. Mhm. Denn was Kansas City angeht, ist halt nun mal, die können halt massiv offensiv drauflegen, die können unheimlich schnell scoren. Und das ist eigentlich so das perfekte Gegenmittel gegen so eine starke Laufoffensive. Mhm. Wenn Baltimore dann ihr Running Game anzieht und dann so einen 8-Minuten-Drive hinlegt und dann kommt Pat Mahomes um die Ecke und sagt, okay, ja, ich werf mal 2-3 Bälle und dann geht, keine Ahnung, Tyreek Hill oder wie auch immer lang und hast dann in 1,5 Minuten die Antwort darauf gegeben. Nicht so optimal für so ein Running-First-Team, auch wenn es natürlich immer dabei Elemente bleiben wird und es vielleicht auch vereinzelt dann besonders gut sein kann, aber ich bin mir da nicht so sicher. Also ich würde noch lange nicht sagen, dass Baltimore Ravens prädestiniert sind für ein AFC-Championship-Game.
Nee, ich sage es, ich würde auch nicht sagen, dass sie dafür prädestiniert sind. Ich finde halt einfach nur Lamar Jackson als die Person, von dem ja alle vor einem Jahr noch gesagt haben, der sollte vielleicht Wide Receiver nur spielen. Es ist erstaunlich. Also das Average, was er erläuft, das hätten andere Quarterbacks oder der Großteil der Quarterbacks gerne als Passing Average. Und natürlich kann man ihn auch verteidigen situativ mal, aber du kannst nicht so wirklich Gameplan gegen ihn. Du kannst die nicht 60 Minuten wirklich in Schach halten. Und zum Beispiel der erste Drive der Baltimore Ravens, der war sehr, sehr bezeichnend. Also die Patriots verteidigen das erstmal ganz gut und haben ihn eigentlich, als das dritte Down dann war. Und er wirft den Ball, den wirft vielleicht sonst nur noch Patrick Mahomes so, zu Hollywood Brown und der Drive geht weiter. Und wenn man sich da auch vorstellt, okay, da ein 3 and out und die Patriots mit dem Ball direkt,
Ja, da gab es viele Situationen.
Das war halt direkt so in dem ersten Drive, so wo du gedacht hast, okay, wow. Und dann ging es halt weiter. Und dieses hat sich dann so aufgebaut, dieses Selbstbewusstsein, was sie hatten. Und Lamar Jackson, der teilweise natürlich auch, muss man sich als Baltimore Raven-Fan wahrscheinlich auch irgendwie so eine halbe, weiß nicht, die Hand vor die Augen halten, wenn er irgendwie erstmal 20, 30 Yards hinter der Line of Scrimmage rumläuft. Aber bis jetzt funktioniert es halt. Klar, wird es irgendwann nicht mehr funktionieren oder wird es auch mal die ein oder anderen herben Rückschlag geben für ihn, aber naja, das ist halt wirklich, ja, krass. Also die Patriots Defense hat teilweise auch Sachen richtig gemacht, aber waren halt einfach erstaunlich. Also ich habe das so noch nicht gesehen und die Patriots haben schon gegen viele dieser Quarterbacks, die so mobil sind, gespielt. Colin Kaepernick, wir hatten es angesprochen auch, dieses Night Game, was sie damals verloren haben zu Hause gegen die 49ers oder Russell Wilson, den sie schon ein paar Mal gespielt haben. Aber kaum bei, kaum einem.
Nie war ein Quarterback so, ja, so laufintensiv, ne? Das ist halt der große Unterschied.
Und vor allen Dingen auch, ich meine, Simon, der glaube ich zweimal fast untouched durchläuft und Lamar Jackson dreht einmal nur ganz kurz so die Hüfte weg und extrem frustrierend, aber
ja, also ich bin halt wirklich, was das generell angeht, sehr skeptisch, denn im Prinzip seitdem Kaepernick und Wilson die NFL-Bühne betreten haben, wird jedes Jahr wieder die NFL, wie wir sie kannten, ist vorbei. Jetzt kommt der neue Style Air Raid Offense aus dem College und laufende Quarterbacks und alles wird ganz anders. Wird jedes Mal wieder proklamiert in der Offseason vermeintlich und dann gibt es immer wieder spezielle Quarterbacks, die durch ihren Lauf und ihre Laufbereitschaft und Fähigkeit auffallen, positiv auffallen, dann ins MVP-Race gehoben werden und ja, sie werden es dann am Ende nicht, entweder weil sie die Leistung nicht aufrechterhalten können oder weil sie auf Injured Reserve landen. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht mehr eine Saison lang gut funktionieren kann und dass Lamar Jackson die Baltimore Ravens nicht vielleicht in diesem Jahr sogar zum Super Bowl tragen kann. Aber es ist für mich nach wie vor kein Rezept für konstanten Erfolg.
Ja, man könnte aber dagegen halten, es gibt...
Also konstant mehrere Saisons, nicht...
Russell Wilson wäre ein Beispiel dagegen.
Ja, aber der ist kein Running Back, ne? Also, verstehst du, was
Jackson
ich meine?
Auch nicht.
Ja, aber er läuft so viel wie ein Running Back, das meine ich. Weißt du, bei Russell Wilson,
ja,
ist
aber
die Frequenz deutlich weniger.
Russell Wilson hat halt, ich glaube, auch so ein bisschen mehr dazu gelernt, was er sagen will. Ich glaube, Lamar Jackson hat die Fähigkeiten, genau das Gleiche zu machen. Auch Colin Kaepernick, würde er nicht von der Liga ausgeschlossen werden, würde er auch immer noch wahrscheinlich auf sehr hohem Niveau als einer der besseren Quarterbacks in der Liga spielen. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, wenn...
Also als Passer sehe ich jetzt Lamar Jackson nicht so sonderlich stark. Also nicht schlecht, aber auch nicht stark.
Wir werden es sehen über die nächsten Jahre. Wir wollen natürlich jetzt auch mehr den Fokus logischerweise im Petsport auf die Patriots legen und fangen vielleicht mal mit unserer allseits beliebten Qualifizierung an. Gut, schlecht und verletzt, unsere Listen, die wir befüllen wollen heute. Fangen wir doch mal mit dem Guten an. Jetzt, wo wir die Leute, die
mit
uns...
Mit dem
hören,
einen Guten?
Ich habe mehrere Sachen auf der Liste. Die Sachen, okay, die Patriots-Fans vielleicht jetzt erwarten und im Grunde genommen schon mit den Füßen scharren, weil im Grunde genommen alles so schlimm ist auf einmal. Deswegen wollen wir vielleicht erstmal die guten Sachen auspacken. Wenn du nur eine Sache hast, Christian, dann bitte.
Nein, ich habe auch mehr. Ja. Aber das Erste, was ich nennen würde, ist keine weiteren Verletzungen. Okay,
ja, aber da sind wir nicht.
Ja, aber es ist gut für mich. Also ich muss schon etwas tiefer in der Kiste graben. Dann definitiv Mohamed Sanu. Also ich finde es schon erstaunlich, wie schnell er produktiv sein kann in der Offense. Das ist schon sehr gut und er ist auch ziemlich genau das, glaube ich, was die Patriots brauchten am Ende. Speziell jetzt auch im Hinblick auf die nächsten Spiele. Wenn vielleicht Harry wiederkommt und dann mehr auf der Außenbahn. Also sagt man, kann man das im Football sagen? Auf der Außenbahn? Das hört
Outside
sich fußballmäßig
numbers
an. Ja. Outside and Numbers, genau. Vielleicht sein Unwesen treibt und dann vielleicht auch die Defensive ein bisschen mehr in die Breite ziehen kann. Dann wieder mehr in der Mitte freimacht. Hoffentlich, falls Harry überhaupt jemals aktiv wird. Wer weiß, kann auch sein, dass die Patriots und Coach Bill Belichick und vor allen Dingen Tom Brady sagen, nee, mit Jacoby Myers habe ich jetzt einen besseren Rapport aufgebaut. Das war es erstmal mit Harry. Der ist jetzt nur noch da, wenn irgendjemand verletzt ist.
Ich hoffe.
Wir werden sehen.
Ich hoffe.
Ja, ich hoffe es auch nicht, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher.
Ich bin mir leider auch nicht mehr so sicher, was Nikhil Harry angeht. Der übrigens inactive gesetzt wurde vor dem Spiel. Also er kam nicht in den 46-Mann-Game-Kader. Konnte man ein bisschen erwarten. Es gab da so eine, würde ich jetzt mal sagen, für mich war es so eine 50-50-Sache, aber dass er dann nicht aktiviert wurde, ist im Grunde genommen auch etwas, was jetzt bei Bill Belichick nicht so ungewöhnlich ist. Der nimmt dann lieber noch den dritten oder vierten D-Liner mit in den Tageskader.
Special Teamer?
Oder Special Teamer als den Wide Receiver. Aber ich hoffe es wirklich sehr für Nikhil Harry. Es wäre wirklich sehr, sehr schade, wenn er es wirklich nicht mehr schaffen würde, diese Saison. Denn Jacoby Myers, nett, aber hat gute Flashes gehabt, aber ich würde mich schon auf einen gesunden Nikhil Harry freuen.
Ich finde nett, Komma, aber Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen reicht eigentlich schon komplett aus, jetzt hätte es gar nicht mehr sagen müssen.
Ja, okay.
Aber was Sanu angeht, wirklich schönes Spiel. Was hat er am Ende gehabt? Knapp 80 Yards Receiving?
Über 80 Yards, ich glaube 10 Receptions bei 14 Targets und 85, 86 Yards, irgendwie sowas um den Dreh. Ich guck mal eben schnell.
81
Yards. Sorry, ja.
Mhm. Also sehr schön, sehr in Ordnung.
Vor allen Dingen auch so ein bisschen so ein, man hat so das Gefühl gehabt, auch wenn das jetzt nicht wirklich seine Klasse war, der Touchdown, aber vielleicht könnte er dann auch vielleicht zusammen mit Nikhil Harry so ein bisschen diese Red Zone-Schwäche auffangen.
Ja, da habe ich die meisten Hoffnungen bei Harry für, dass er in der Red Zone als großes Target quasi für Touchdown sorgen kann. Also den berühmt-berüchtigten Four-Point-Swing verhindern kann. Oder.
Und vor allen Dingen auch Sanu, der halt eben auch vom Körperbau auch jemand ist, der mal diese Fade-Route spielen kann zum Beispiel.
Hat er die schon mal? Eine haben sie, glaube ich, gehabt gegen Cleveland, oder?
Ja, wobei ich weiß gar nicht, ob das auch wieder so ein nur weggeworfen
war. Eigentlich haben wir Sony Michel, der ist halt perfekt dafür.
Sony Michel?
Ach ne, James White, Entschuldigung.
James White. Ja, nee, aber so dieser einfach der große Receiver, dem du den Ball einfach erstmal da hochwirfst und der im Grunde genommen wie so ein Basketballspieler einfach nur den Rebound holt.
Genau.
Das wäre schön, denn sonst haben sie da keinen und man sieht die Red Zone. Ja.
Ja, also wie gesagt, Sanu auf jeden Fall auf die gute Liste, lässt viel zu hoffen übrig, generell was die Offense angeht, also ich meine, vielleicht sollten wir jetzt auch heute jetzt nicht so viel uns mit dem Spiel speziell beschäftigen, sondern mit so Sachen, wo wir Potenzial drin sehen.
Oh.
Ich weiß nicht, wir hätten vielleicht eine Pre-Production machen sollen vorher.
Wieso?
Ja, wir hätten es jetzt nicht on the fly besprechen müssen.
Achso, ja. Nee, ich finde schon, wir müssen über das Spiel sprechen. Und für unsere Liste, das ist ja im Grunde genommen immer ein Misch aus, was gewesen ist und was noch kommen kann. Wie zum Beispiel Mohamed Sanu und Nikhil Harry, ein vielleicht sehr erfolgreiches Duo für die New England Patriots. Ich würde gerne auf die Liste packen Tom Brady. Denn trotz der Niederlage und trotz dessen, dass es am Anfang gehakt hat, muss ich sagen, No Huddle hat zum ersten Mal, muss ich sagen, in dieser Saison gut geklappt. Und auch wenn die Baltimore Defense mit Sicherheit auch nicht das ist, was man sich vor der Saison so gedacht hat, denn sie haben auch sehr, sehr viel schon an Yards zugelassen, hat Brady eigentlich einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Also, wenn ich mir überlege, dass eben Sanu erst seit kurzem da ist, dass er mit Ben Watson, der nicht auch noch nicht so ganz da zu sein scheint, spielt, hat Brady einen guten Job gemacht. Die Interception, die eben da ihm zu Buche steht, das war im Grunde genommen wie ein Punt. Also den Ball hat er weggeworfen.
Das war halt 20, 30 Yard Return. Das ist so das Problem. Also
genau.
Ich bin ja auch ein großer Fan der Third Down Bomb Punt Geschichte. Ja. Allerdings sollte dann Sanu vielleicht auch den am Boden liegenden Receiver nochmal kurz berühren.
Ja, hat er versucht, ihn zu streicheln, aber es hat nicht geklappt. Aber ja, der hat den Arm einmal so ausgefahren.
Ach so, ja, aber als er dann vorbeigelaufen ist, hat er gesagt, okay, dafür werde ich nicht bezahlt.
Ja. Aber ansonsten, die Zahlen sehen jetzt nicht so aus, aber Brady hat, finde ich, in diesen Phasen, in denen die Offense auch gut war, hat er wirklich einen guten Job gemacht. Also er hat die Defense von Baltimore gelesen, er hat den Blitz sehr, sehr gut gelesen und Baltimore hat sehr viel wieder geblitzt. Er hat es verstanden, was er machen muss. Hatte ein paar wirklich sehr, sehr gute Pässe drin, die nicht leicht waren, unter Druck.
Der erste, den er geworfen hat?
Genau. von daher also wie gesagt, wenn die Turnover das Problem, die Penalty von Newhouse zum Beispiel einmal, dieser Holding Call, der den Drive gekillt hat komplett, da waren sie, glaube ich, 2. und 5 und dann war es dann 15. Das war das Ende dieses Drives, dann der Fumble von Edelman, wenn man die Sachen dazu rechnet, wenn man plus vielleicht anstatt des Field Goals einen Touchdown, hätten die Patriots das Spiel gewinnen können und dann hätte Brady auf jeden Fall, weiß ich nicht, wenn es ein Super Bowl gewesen wäre und du hättest den MVP gewählt, hätte ihn Brady wahrscheinlich gewonnen. Also er hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht und war deutlich sicherer in dem, was er getan hat. Und vor allen Dingen, er war auch teilweise, habe ich das Gefühl, dass er etwas ruhiger wird. Also zum Beginn der Saison war er sehr, sehr hektisch häufig und hat im Grunde genommen seinen ersten Read nicht gesehen und hat den Ball weggeworfen oder weiß nicht, hat komische Entscheidungen getroffen. Es wirkt deutlich besser. Und vor allen Dingen, dass No-Huddle funktioniert hat, finde ich halt persönlich sehr, sehr wichtig, denn das lässt hoffen, dass mit der Offense, Entschuldigung, die ja auch nur besser werden kann durch die Additions, die noch wieder dazukommen, wenn No-Huddle klappt für New England, ist das immer ein ganz, ganz großer Faktor. Vor allen Dingen, wenn es dann auf die Playoffs zugeht.
Ja, da gebe ich dir recht. Also die No-Huddle-Offense, gut, die war natürlich auch viel gefeatured. Ich weiß nicht mehr, ein Cornerback oder Defensive Back der Ravens, ich weiß nicht mehr, wer es war, hat auch gesagt, dass die Patriots die wirklich gekillt hätten mit dem Ding. Also mit dem Ding, mit dem Speed. Mit dem Speed, genau. Das hat auch wirklich gut funktioniert, man hat es gesehen. Sieht man eigentlich immer ganz gut daran, wenn James White gut laufen kann, ne? Dann ist das immer ein gutes Indiz dafür, dass es gerade eine No-Huddle-Offense ist. Beziehungsweise auch, ich glaube, ziemlich lange hatte Baltimore auch irgendwie 6 oder 7 Defensive Backs währenddessen auf dem Feld. Dann ist es natürlich auch deutlich leichter zu laufen, auch für James White.
Und man muss dazu sagen, dass die Patriots gar nicht viel laufen konnten, dadurch, dass sie eben so früh in Rückstand waren. Also das Laufspiel war im Grunde genommen seit dem ersten Quarter nicht mehr so wirklich in ihrem Gameplan mit drin. Das mussten sie streichen.
Ja, jein. Ja, also in dieser aktiven Phase, ja. Wobei sie eigentlich auch gut gelaufen sind, ne? Also das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich Sony Michel nicht auf die schlechte Liste packen will, würde ich jetzt mal so sagen. Auch wenn er, ich glaube, einen Pass gedroppt hat und einmal eine falsche Route gelaufen ist, wobei die ihm einen bösen Blick zugeworfen hat. Ja. Ja, aber was Tom Brady angeht, er hat viel Druck gehabt, obwohl er nur 2-mal gesackt wurde. Baltimore, du hast es eben auch schon gesagt, viel geblitzt. Ich glaube, über 50% der Snaps haben sie geblitzt. Allerdings hätte ich mir von Brady ein bisschen mehr Action dadurch gewünscht, ne? Also ich meine, Vintage Brady ist halt, wenn er geblitzt wird, dass er einen Blitz schlägt. Er sieht den Blitz im Vorfeld, weiß, wo er den Ball hinwerfen muss und ist erfolgreich damit.
Aber das hat er auch einige Male gemacht. Also in ihrer...
Ja gut, aber Vintage Brady wäre, dann hätte er es so oft gemacht, dass wir das Spiel gewonnen hätten.
Weißt du? Ja, aber was ist Vintage Brady? Also Vintage Brady hat vor ein paar Jahren auch Sunday Night Game in Baltimore verloren, ne? Das war vielleicht ein bisschen knapper noch, aber das waren so die Vintage Brady-Jahre, oder wenn man so als... so einen Peak
sehen
möchte.
Ja gut, vielleicht müssen wir es auch nicht Vintage Brady nennen, aber
ja, klar.
Ich wehre mich nicht dagegen, ihn auf die gute Liste zu setzen, aber ich selbst würde es nicht tun.
Hast du denn sonst noch einen? Weil ich habe sonst noch einen.
Julian Edelman ist so ein bisschen ähnlich, eigentlich nicht für mich auf eine gute Liste, aber ich würde mich nicht gegen wehren, denn der Fumble war halt massiv. Aber vieles, was er auch gemacht hat, war halt extrem wichtig auch wieder.
Gut, dass du es so betont hast. Massiv.
Ja, ich wollte da keinen Zweifel überlassen.
Sehr gut. Ja, das war sehr massiv, dieser Fall.
Cyrus Jones als auf die gute Liste.
Ja, Cyrus the Virus.
Endlich macht sich der Second Round Pick bewährt.
Ja. Das hat sich Belichick auch gedacht. Dafür habe ich ihn gedraftet damals. Da habe ich den Second Round Pick aufgegeben, damit er mir für Baltimore den Ball fummelt. Ja, das war so, man hat es ein bisschen erwarten können, ne? Cyrus Jones, der recht ruhig war in letzter Zeit, was das angeht, aber dann in dem Spiel, in dem es drauf ankommt. Ja, da würde ich dann aber auch noch meinen, den ich noch auf die gute Liste packen würde, Justin Bethel, der wirklich zusammen mit Matthew Slater ein großartiges Special-Teams-Duo formt. Also großartig, wirklich. Also ich kann verstehen, dass Baltimore den Compensatory-Pick haben möchte, aber der Typ ist wirklich in deinem Special-Team echt Gold wert. Also da habe ich dann auch, wenn man dann wieder mal den Blick wieder nach vorne wirft, vor keinem Punt-Returner in der Liga großartige Angst. Wenn ich Bethel und Matthew Slater da jetzt habe, dann kannst du auch meinetwegen Tyreek Hill den Ball geben und ich muss nicht out of bounds kicken, denn der ist echt stark.
Ja, das macht sich, glaube ich, auch dadurch bemerkbar, man sieht Slater irgendwie so gut wie nie im beim Punting, denn mittlerweile wird er zu Bethel gekickt, also zu Bethels Seite, dementsprechend hat Slater den längeren Weg und ich wundere mich immer, dass Cardona vor Slater im Bild ist.
Ja, der ist einfach, der hat einfach seinen Military Spirit, der läuft durch alles durch.
Stimmt nicht mehr, stimmt los, ach nee, egal. Ja, okay, was hältst du von Dont'a Hightower?
Auf der Liste? Für seinen, für seinen Energy Bump an der Seitenlinie oder für sein Spiel?
Für beides.
Der Energy Bump, der war natürlich für die Kameras Gold wert, ne? Der Veteran, ja, der irgendwie wieder die Veterans Presence.
Ja, nee, kannst halt aber nicht.
Also alle Boogeyman, die haben sich ihre T-Shirts, ich will nicht sagen zu früh gedruckt, aber das, was sie in den letzten Wochen halt sehr, sehr gut gemacht haben, hat halt nicht so gut funktioniert.
Ja. Nee, also ich finde aus der Defense jemanden da drauf zu packen, das ist sehr, sehr schwierig. Also
Florence Guy hatte 2-3 gute Momente, aber auch dann wieder im Run-Game, ja, einige Schwächen.
In der Mitte der Defensive Line, wenn du so gegen den Lauf verlierst, dann hat da keiner was zu suchen außer Defensive Line, finde ich.
Dann kommen wir doch zur bösen, schlechten Liste für das Spiel jetzt gegen Baltimore.
Marshall Newhouse.
Ja, das ist relativ deutlich. Also da
Cannon ist auch.
Cannon auch, ja. Shaq Mason, der zurückgekommen ist, hat ein okay Spiel gemacht. Also
ja, würde auch nicht sagen, nicht, reicht nicht für die schlechte, aber gut war es nicht, ne?
Ja.
Also sonst aus der Offense?
Aus der Offense, ja, ich keine Ahnung, aus der Offense, sonst habe ich jetzt eigentlich nicht großartig was, weil abgesehen von Sanu, Edelman, White und Brady ist da eigentlich kaum überhaupt jemand wirklich aufgefallen. Das war relativ ruhig.
Sonst hat ja auch kaum jemand gespielt.
Ja. Und ja, Ben Watson, der diesen Drop hatte, ansonsten hat er aber auch einen, ja, ich glaube, er hat das gemacht, was man von Ben Watson erwarten kann. Man kann jetzt einfach nicht erwarten, dass da zu viel Production kommt, wenn er auf der Tight-End-Position im Grunde genommen alleine das Spiel bestreiten muss. Ich glaube, das ist für ihn auch ja, schwierig, ohne die Hilfsmittel, die er in der Offseason dann zur Verfügung hat, so ein Spiel dann komplett durchzuspielen. Mal. Deswegen kann man ihn, glaube ich, auch nicht auf die Liste packen. Ich habe halt, ja, Edelman, weiß ich nicht, ich weiß nicht, also von dem Edelman darf man eigentlich nicht so ein Fumble erwarten. Also
Ich finde schon, dass Edelman hat so oft so überragende Spiele und ist auch konstant
immer
irgendwie da.
Ja, es ist halt ein verdammt hohes Niveau, auf dem wir urteilen, ja, klar.
Aber ich finde schon, dass der auch sehr häufig Mishaps hat. Irgendwelche massiven Drops oder Tipballs, die dann zu einer Interception werden oder jetzt halt auch ein Fumble. Ich weiß nicht, wann sein letzter Fumble war. Ich glaube, der ist schon ganz schön lange zurück. Aber ich finde schon, dass Edelman, der hat halt häufig schlechte Momente. Und also ich finde nicht, dass das jetzt sehr ungewöhnlich für ihn war. Vielleicht der Fumble an sich selbst, aber generell.
Die Drops, ja. Die Drops haben, finde ich, auch zugenommen. Aber ansonsten, ja, es ist schwierig. Also das ist vielleicht zu hohes Niveau. Wir haben natürlich ein paar einfachere Namen, die wir auf die Liste packen können, wie zum Beispiel, schauen wir uns mal die Defense an. Ja, die Boogeyman, die ja ihr ja für Angst und Schrecken so ein bisschen gesorgt haben. Zu Recht ja auch in den ersten Spielen, aber in dem Spiel dann auch an ihre Grenzen gestoßen sind. Ich weiß es nicht. Es sieht natürlich immer ein bisschen schwierig aus, von außen betrachtet, wenn dann eben so ein Jamie Collins irgendwie versucht, im Backfield ein Play zu machen gegen Lamar Jackson und ja, dann stürzt, weil er im Grunde genommen das Gleichgewicht verliert oder einfach, weil sie
Knöchel gebrochen hat.
Weil sie nicht drankommen oder weil sie ein bisschen zu spät sind. Was, ich weiß es nicht. Also, es fällt mir schwer, einen rauszupicken. Im Grunde genommen würde ich fast eher vielleicht mal den kleinen Steve Belichick da drauf passen, von dem wir jetzt ja wissen, dass er angeblich die Plays called. Die Frage der Fragen ist gelüftet. Wer gibt sozusagen die Signale in den Helm von Dont'a Hightower? Es ist Steve Belichick, der Sohn von Bill Belichick.
Ja, so richtig ja auch nicht, ne? Hat das nicht wieder irgendwie so ein Heinzi berichtet?
Nee,
Ben
das
Wallen
war
oder so?
Er selber. Und nee, das war Duron Harmon, hat's gesagt.
Ach stimmt, Duron Harmon. Stimmt, ach, das war das auch, sorry, ja.
Die Patriots-Spieler selber haben das gesagt, dass das von ihm kommt. Natürlich alles observed von dem
Grund. Aber nicht, haben die nicht über Play-Calling geredet, sondern eher, wer so die Defense-Meetings leitet, so in diese Richtung, oder?
Nee, auch das Play-Calling.
Ja, okay, gut. Ja, dann muss ich mir die Quote mal durchlesen.
Es ist natürlich Bill Belichick, der das sagt, was gemacht wird, aber ich weiß auch nicht, inwiefern, also wir wissen nicht, wer dann wirklich das Play jetzt, sagen wir mal, ist jetzt ein entscheidendes Dritter und Fünf, ob dann Bill Belichick zu Steve sagt, wir laufen jetzt das und das und Steve sagt das dann halt weiter an Dante Hightower. Das weiß ich nicht, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, aber zumindest ist er an einer sehr, sehr, gehobenen Position, sagen wir mal so, zu den letzten Jahren, denn du hast es angesprochen, nicht nur was die Vorbereitung angeht, sondern auch im Spiel selber hat er eine deutlich größere Rolle bekommen, der Sohn von Bill Belichick. Und mein Problem so ein bisschen mit der Defense generell war in dem Spiel, deswegen würde ich ihn vielleicht so den Gameplan auf die schlechte Liste packen. Sie haben im Grunde genommen ihre Defense, die natürlich extrem erfolgreich war in den ersten 8 Wochen, gespielt und einfach gedacht, mit der werden wir Erfolg haben. Und das hat mir nicht so gut gefallen. Also es hat mich so ein bisschen gewundert. Ich hätte erwartet, dass Belichick sagt, okay, wir nehmen so das Mantra von Belichick, den besten Spieler des Gegners aus dem Spiel. Ich hätte gedacht, dass sie irgendwie häufiger so einen designierten Spion haben für Lamar Jackson, der ihm folgt, der ihn versucht zu covern, wenn das dann vielleicht sogar irgendwie ein Safety oder so ist, der dann mit ihm mithalten kann. Haben sie selten gemacht, finde ich.
Ja, aber ich fand jetzt auch nicht, dass die Scramble Yards von Lamar Jackson das Genick gebrochen haben. Es war ja das konstante Laufspiel und da hilft ja jetzt ein designierter Ratte. Wie hattest du das eben auf Deutsch genannt? Spy, genau. Der hilft dir dann jetzt auch nicht unbedingt weiter. Das war eher dieses Read Option Gedöns und auch vor allen Dingen das reguläre Laufspiel, das sich darauf aufgebaut hat, ne?
Klar, also
da hilft jetzt ein Spy, finde ich, jetzt nicht unbedingt weiter.
Nee, für die Plays, in denen sie komplett verteidigt haben, natürlich brauchst du das nicht, aber in den Momenten, in denen Lamar Jackson rumgescrambled ist, dann teilweise die Spielzüge extrem verlängert hat, hatte ich nicht das Gefühl, dass sie da jemanden extra für ihn abgestellt haben. Zumindest war das meine Beobachtung. Es kann anders sein, ich weiß es nicht, aber teilweise...
Nee, hatten sie, glaube ich, auch nicht.
Manchmal war es, glaube ich, ein, zwei Mal hatte ich Kyle Van Noy gesehen, der in so einer Position war. Da frage ich mich dann halt auch, würde Lamar Jackson jetzt scramblen, wäre das Play im Grunde genommen verloren, weil Kyle Van Noy kann ihn nicht halten. Und dann, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, was in den ersten Wochen sehr, sehr gut geklappt hat, sind die Zero Blitzes der New England Patriots, also wenn sie wirklich komplett volles Risiko gehen. Das haben sie mehrfach gemacht in dem Spiel, ist extrem gefährlich gegen Lamar Jackson, hat auch einige Male nicht funktioniert, denn er kann halt den Spielzug um diese eine Millisekunde verlängern, dadurch, dass er eben so mobil ist, und dann bricht im Grunde genommen das Konzept des Zero Blitzes zusammen, weil du kannst so lange nicht covern. Und das ist halt, schwierig. Und, und auch diese Read-Option-Fake-Kurzpässe zu den Tight Ends, die sie im Grunde genommen das ganze Spiel über nicht verteidigen konnten.
Ja gut, ich meine, Tight Ends konnten die Patriots irgendwie noch nie verteidigen, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise vielleicht bleiben auch nur die schlechten Erinnerungen dann in Erinnerung. Das ist habe ich nie so genau beobachtet. Aber wenn wir uns an große Spiele zurückerinnern, die mit Tight Ends des Gegners zu tun hatten, dann war es meistens sehr frustrierend. Und die Ravens haben natürlich auch ein paar sehr gute Tight Ends, das wird natürlich auch nicht vergessen. Da ist es mit Pat Chung, der dann auf dem Tight End ist, in der Regel nicht getan. Leider. Was diese One-One-Option-Geschichte angeht, das ist halt auch, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass die Patriots gesagt haben, ja gut, dann lauf doch halt, so schlagt ihr uns nicht.
Ja.
Das geht aber halt nun mal nicht, wenn du keine Offense hast.
Ja, sie hätten ja genug Offense gehabt, so ist es ja nicht. Das Problem ist halt einfach...
Ich weiß es nicht. Ja, also sie wären auf jeden Fall im Spiel gewesen.
Also ich glaube, ja, da würde ich dir zustimmen. Ich glaube, was Belichick mit Sicherheit gesagt hat, die Ballbesitzzeit, die Time of Possession ist relativ egal. Interessiert im Grunde genommen keinen. Das einzige Interessante bei der ist, kannst du am Ende von einem 8-Minuten-Drive punkten. Und Baltimore konnte das und New England konnte es halt nicht so konstant, dass sie mithalten konnten. Ansonsten,
das ist die Geschichte. Ich glaube, 3 Red Zone-Trips, die zu Touchdowns geführt haben bei Baltimore. Wenn das anders ist, dann sieht das Spiel natürlich auch ganz anders aus. Und auch dieser blöde Encroachment-Penalty, war das der erste Drive sogar?
Ja, der erste Drive, das wäre ein Field Goal gewesen.
Boah.
War das Calhoun, den können wir auch direkt auf die Liste packen. Und Adam Butler hatte es später, glaube ich, auch noch mal sehr, sehr ungewöhnlich. Encroachment Penalties von den Patriots sieht man ganz, ganz selten.
Super viele. Ich glaube auch Collins hatte, glaube ich, auch mindestens eine, wenn nicht sogar 2.
Ja, also ich kann mich nur an diese beiden erinnern, denn die waren wirklich sehr, sehr bezeichnend. Aber klar, um zurückzukommen auf das Thema, insgesamt die Yardage, Total Yardage, waren gar nicht so weit auseinander. Ich glaube 340 zu 370 zugunsten von Baltimore. Das heißt, die Time of Possession ist relativ egal für ein Spiel. Es ist nur die Frage, wer kann scoren? Weil du kannst meinetwegen...
Ja, es macht halt den Margin of Error, wird dadurch halt deutlich schmaler. Ne? Das ist halt der große Unterschied.
Und das war halt...
Und wenn du das Team bist, das das Spiel langsam machen kann, dann bist du natürlich auch das Team, dass wenn du dann in der Führungsposition bist, dass du sagen kannst, okay, jetzt reduzieren wir die Ballbesitze und erhöhen damit unsere Chancen. Und dann ist es schon ein Vorteil.
Klar, genau. Aber generell die Ballbesitzzeit ist ein relativ uninteressantes Ding. Also du kannst.
An sich ja.
Mhm. Ne, also die Super Bowls, die Patriots mal hatten. In denen sie beispielsweise, ich glaube, gegen Philly oder auch gegen Atlanta, die Ballbesitzzeit ist nicht so wichtig. Die Frage ist, kannst du aus den Möglichkeiten, die du hast, Punkte erzielen? Und da haben die Patriots halt einfach Probleme gehabt, beziehungsweise die Defense der Patriots halt einfach auch zugelassen. Du hast den Calhoun-Penalty angesprochen, der natürlich extrem war, extrem bitter einfach und gefolgt
ist von
einem
4 Punkte, dann nochmal die 7 Punkte von Jules Fumble hinzu. Schon hast du 11 Punkte und schon sieht das Spiel komplett anders aus, ne? Also ja, deswegen bin ich jetzt auch nicht so, deswegen würde ich auch nicht 50-50 sagen, wenn du ein AFC Championship Game gegen Baltimore in Foxborough hättest. Also da würde ich auch die Nase doch mit 3 oder 4 Punkten bei den Patriots sehen.
Vielleicht ist es auch noch das Nachwirken des Spiels, aber bei mir ist es ein bisschen so, also ja, aber dann kommen wir wieder zurück zum Ausgangsthema und wir sind ja noch auf der schlechten Liste. Genau, also die Defense, bei mir ist es halt eher so der Gameplan, den ich nicht so ganz verstanden habe. Ich hätte mir da etwas, ein paar Neuigkeiten gewünscht, aber die Patriots haben im Grunde genommen gespielt wie gegen Cleveland, aber da hast du halt einfach ein anderes Team, das dir gegenübersteht. Das hat mich so ein bisschen verwundert. Aber vielleicht ist es auch...
Ich glaube, ich hätte es genauso gemacht, ehrlich gesagt, im Vorfeld. Im Nachhinein natürlich immer klüger, aber generell würde ich sagen, ja gut, wenn sie laufen wollen, lass sie laufen. So können sie gegen uns nicht gewinnen. So, das ist, glaube ich, so eine Standardeinstellung, die man...
Es sei denn, sie punkten halt auch mit ihrem Lauf die ganze Zeit.
Ja, beziehungsweise deine Offense kann nicht produzieren, ne? Und die Baltimore Defense hat jetzt in diesem Jahr wirklich bei weitem nicht angsterweckend gewirkt, ne? Deswegen, es war schon überraschend, dass die ersten drei Drives von den Patriots so miserabel dann geendet sind, ne?
Ja, klar.
Und dann geht natürlich der komplette Gameplan gegen ein gutes Team unter, ne?
Absolut.
Wenn du so ein 0-17 Loch hast.
Und sonst noch jemand bei dir, den du explizit auf die schlechte Liste packen möchtest?
Nee, eigentlich nicht.
Was hältst du von Nick Folk, unserem neuen Kicker?
Ja, es zeugt jetzt nicht wirklich von Vertrauen, dass Bill Belichick einen 40-Yard-Field-Goal für Fourth Down ausgespielt hat. Ja. Oder vertue ich mich da jetzt gerade?
Es könnte sogar ein bisschen mehr gewesen sein, ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber er hat zumindest Extrapunkte verwandelt, was man in letzter Zeit ja auch nicht mehr ganz so gewohnt war.
Ja gut, hat keine Fehler gemacht, also insofern weder gut noch schlecht. Denn die Field Goals waren halt, ich glaube, alle irgendwie nicht länger als 25 Yards oder so.
Ja.
Also, ja.
Verletzt, wenn wir dann rübergehen zur abschließenden Liste, ist zum Glück niemand. Das ist ja immer vor allen Dingen bei einer Niederlage so das kleine
Salz in der Wunde.
Genau, dass wenigstens niemand irgendwie verletzt auch noch rausgegangen ist aus der Niederlage.
Beleidigung auf die Verletzung hin drauf.
Bitte?
Die Beleidigung auf die Verletzung hinauf.
Und dann können wir vielleicht mal so ein bisschen das, was wir immer mal in gewissen Abständen machen, Christian, so ein bisschen schauen, wo geht's hin. Wie gesagt, die Patriots jetzt die erste Niederlage und da sollte man jetzt auch nicht zu traurig sein. Seit, wie gesagt, Dezember.
Keine undefeated Season mehr möglich, Felix.
Seit Dezember 2018. Ja gut, das ist mir ist auch relativ egal, finde ich. Auch
historische Defense wird auch nicht mehr so leicht sein.
Ja, das sind alles, all die Punkte, mit denen man nochmal extra XP am Ende verdient. Den kann man nicht mehr einlösen.
Brady wird nicht MVP werden.
Genau.
Obwohl, wer weiß, jede Woche wird irgendwie eine neue Person in die MVP-Discussion von irgendwelchen Leuten reingeschmissen. Wer weiß, vielleicht schafft es auch Brady, wenn er einen guten Stretch hat über 4-5 Spiele.
Vielleicht, vielleicht. Interessant ist auf jeden Fall jetzt natürlich, was in der nahen Zukunft passiert. Die New England Patriots jetzt mit ihrer Bye Week, die kommt zu einem relativ guten Zeitpunkt. Es gibt ja einige Spieler, die wie Edelman zum Beispiel dauerhaft auf dem Injury Report Woche für Woche auftauchen. Und dann gibt es eine, ja, extrem, ja, zumindest auf dem Papier erstmal schwierige 4 Wochen. Reihe, die sie zu bestreiten haben. Sie spielen in Philadelphia, zu Hause gegen Dallas, in Houston und dann wiederum zu Hause gegen Kansas City. Also die wirklich entscheidenden Spiele, vor allen Dingen natürlich Houston und Kansas City, die beiden anderen großen Contender in der AFC. Ganz, ganz wichtige Wochen jetzt für die New England Patriots nach, wie gesagt, der ersten Niederlage und ich glaube, insgesamt kann man positiv jetzt in diese Wochen schauen, auch wenn man jetzt verloren hat, meinetwegen gegen Baltimore. Denn wenn man sich zurückerinnert, letztes Jahr um diese Zeit hatte man, glaube ich, gerade gegen Tennessee eine unglaublich unangenehme Niederlage bekommen. Jetzt steht man mit 8-1 da, geht in die Bye. Man sollte 2 ganz, ganz wichtige Spiele wiederbekommen, zumindest spätestens bis zum Dallas-Spiel, nämlich mit Isaiah Wynn und N'Keal Harry und dann eben Philly, Dallas, Houston und Kansas.
Ja, jetzt kommen wir zum dicken Brett des Schedules. Es wird sehr spannend werden. Ich bin aber doch ziemlich optimistisch, dass die nächsten 4 Spiele, dass zumindest ein 2-2-Split dabei rumkommt. Und das wird meines Erachtens reichen, um dann am Ende den First Seed auch zu erreichen. Wenn nicht sogar, vielleicht sogar ein 3-1-Split. 3 Siege, eine Niederlage. Denn Philly und Dallas sind sicherlich Spiele, die nicht unterschätzt werden dürfen, aber ja, ne? Erwarte ich eigentlich schon, dass die Pets das gewinnen. Houston ist schwierig einzuschätzen, extrem viel Potenzial drin, aber auch extrem viel negatives Potenzial drin, was Houston angeht. Und Kansas City ist natürlich das, worauf wir alle warten, ne? Also da, das wird ein Fest. Also das dürfte Mahomes wieder fit sein.
Ja.
Die beiden Teams laufen aufeinander und dann wird wahrscheinlich auch keiner mehr großartig über Baltimore reden zu dem Zeitpunkt, denke ich, wenn ich jetzt ein bisschen defätistisch bin.
Ja, also ich würde auch eher zum 3-1 tendieren. Ich sehe mindestens eigentlich auch gegen Houston den Sieg, denn die Vergangenheit war gegen Houston eigentlich immer recht gut. Klar, diesmal ist
ähnlich wie Pittsburgh, ne? Die werden irgendwie immer geschlagen einfach.
Genau, außer letztes Jahr. Aber diesmal ist es in Houston im Gegensatz zu den letzten Jahren, als es immer zu Hause war. Aber das waren auch immer recht frühe Spiele in der Saison. Jetzt, je länger die Saison geht, desto besser sind eigentlich die New England Patriots, wenn es dann auch gegen diese schweren Gegner geht.
Außer letztes Jahr, ne?
Ja, letztes Jahr war ein sehr, sehr skurriles Jahr, was diese Stats angeht. Deswegen glaube ich auch, dass das ein gutes Spiel werden kann. Bei Kansas City, das hätte schon fast irrelevant werden können, dieses Spiel. Wenn Kansas City am Wochenende verloren hätte, dann hätten die ja im Grunde genommen schon was den First Seed sowieso komplett einpacken können. Jetzt könnte es, wenn es ganz, ganz schlecht läuft, natürlich interessant werden, aber das ist eher unwahrscheinlich. Aber es wird natürlich der Messpunkt sein. So wie wir es in den Jahren eigentlich davor immer hatten mit Denver, gegen die man dann ja auch mindestens einmal relativ spät im Jahr gespielt hat und dann meistens das AFC Championship Game gespielt hat, wird verdammt spannend, diese 4 Wochen.
Und davor Indy, ne?
Genau.
Ja, es wird sehr spannend. Es wird mich auch nicht wundern, wenn die Patriots alle vier Spiele gewinnen. Denn was KC angeht, ich finde, die KC wirkt auf mich in diesem Jahr schlechter als im letzten. Und das ist gut, aber sie haben auf jeden Fall noch viel Potenzial, deutlich stärker zu werden. Insofern muss da auf jeden Fall ein massiver Respekt denen gegenübergebracht werden. Aber generell ist es einfach auch eine recht komfortable Situation mit nur einer Niederlage. Im Prinzip kannst du dir sehr wahrscheinlich ohne Probleme eine weitere Niederlage leisten, wenn nicht am Ende sogar zwei, trotzdem den First Seed Overall haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, wovon reden wir hier, ne? Wir reden davon, wie man den First Seed am leichtesten erreichen kann. Das ist schon eine relative Luxusposition, die wir da innehaben. Sehr komfortabel, insofern naja, es ist auf jeden Fall nicht keine Weltuntergangsstimmung
nötig auf jeden Fall nicht, und auch nicht. Muss man sich keine Gedanken machen, und wir reden ja auch, und das muss man auch dazu sagen, ich meine, wir reden über jetzt Teams, die kommen wie Philly und so, die haben im Super Bowl gegen die Patriots gewonnen und haben ganz andere Probleme.
Ja.
Und wir sprechen hier über die erste Saisonniederlage seit sehr langer Zeit. Von daher kann man, glaube ich, sehr, sehr zufrieden sein. Die einzige Frage, die sich natürlich alle stellen, und da ist man jetzt natürlich vor allen Dingen, was diese vier kommenden Spiele angeht, nach der Bye Week, wie gesagt, diese Frage, wie gut kann die Offense noch werden? Also wie viel Luft nach oben ist da wirklich?
Unglaublich viel. Aber das ja, ist jetzt auch nicht...
Beziehungsweise können sie es auch wirklich produzieren? Das ist ja dann die Frage. Können sie wirklich in den entscheidenden Momenten, so wie in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten immer, wenn es dann darauf ankommt, wirklich
ich denke schon.
Das entwickeln? Wir haben es die Saison leider noch nicht so gesehen. Wäre schön, wenn wir es dann natürlich in diesen Spielen...
Miami? Ja, Scherz beiseite. Ja, aber es ist natürlich auch die Offense, ich meine, das sind immer diese Narrative, die rausgehauen werden, ne? Football in New England fängt erst im Dezember an oder erst im Januar an oder erst im Februar an. Am Ende stimmt es ja aber auch. Die Patriots sind bekannt dafür, am Anfang zu strugglen. Lustiger Vergleich übrigens auch, das letzte Mal, als die Patriots 37 Punkte zugelassen haben, war,
King
weißt
Kansas
du, wann
City?
Das war? Genau, 2014, Kansas City.
We are off to, Cincinnati.
Genau, we are on to Cincinnati.
Gegen die spielen sie auch noch. Gegen die.
Genau. Aber das war das letzte Mal. Dementsprechend wundert es mich nicht, beziehungsweise ich bin nicht mutlos, was das betrifft, dass die Offense noch besser werden kann, denn Isaiah Wynn kann in Woche 11 zurück sein, ist natürlich auch ein bisschen perfekt mit der Bye Week. Ähnlich hoffe ich es auch für Nikhil Harry, der jetzt in der Bye Week quasi dann zwei Wochen lang durchtrainieren kann und dann bestenfalls relativ up to speed ist.
Oder so wie New England Wide Receiver, die hochgedraftet werden. Er hat jetzt die Bye-Week, zwei Wochen, macht er Volltraining und zerrt sich irgendwie, du weißt nicht.
Ach so. Ja, und dann kommt Campbell Tompkins, ne?
Genau.
Aber wir haben ja Jacoby Myers dieses Jahr. Das ist ja quasi dann der Tompkins von 2019.
Ja, das ist der Overall, ja, genau.
Und insofern, was die Offensive Line angeht, ich hoffe einfach darauf, dass wenn Wynn wieder da ist, dass sie sich deutlich, deutlich steigern kann. Unter Umständen auch das Laufspiel besser machen kann. Dazu die Tight-End-Situation, die mit Lacoste und Izzo ja auch angeschlagen ist, wirkt sich natürlich auch auf das Laufspiel enorm aus.
Man könnte auch sagen, nicht existent ist.
Genau. Und insofern sind da doch einige Sachen in der Offensive, die berechtigten Grund zur Hoffnung geben und es nicht wirklich träumerisch wirken lassen, wenn ich da jetzt sage, das wird auf jeden Fall noch besser werden. Die Frage ist nur, da hast du recht, wie viel besser wird es? Und
what a difference a Gronk makes.
Ja, wobei, ja. Nee. Ja.
Eine steile These vielleicht, Christian, für dich noch als Clickbait-Material für zum Abschluss heute hier.
Packen wir den Titel?
Petspot, bitte.
Packen wir die in den Titel, damit sonst ist es ja kein Clickbait.
Ja, natürlich.
Okay.
Eine Sache, die ich heute gelesen habe, die mich natürlich auch wieder ein bisschen amüsiert hat, hat Bill Belichick extra konservativ gespielt, vor allen Dingen in der Defense hat er extra nicht das gezeigt, was er eigentlich hätte zeigen können, hat er extra Looks für Lamar Jackson aufs Feld gebracht, damit im Rematch die Baltimore Ravens sich dementsprechend sicher fühlen und dann in die Falle von Bill Belichick laufen.
Also, zuallererst einmal, clickbait-mäßig schlecht, das muss ein kurzer, prägnanter Titel sein.
Ja, sorry,
und
können wir uns
muss
noch.
Zumindest ein Teil der Frage muss nicht in dem Titel drin sein, damit man sich auch schon darüber Gedanken machen muss.
Wir können das noch nachbearbeiten, schriftlich nachher. Okay, Clickbait, Bill Belichick extra
ja,
verloren.
Ja, tatsächlich, in gewissen Teilen würde es mich nicht wundern. Also
dass
ich
er extra
glaube,
verloren
nicht,
hat? Das ist jetzt der
Clickbait. Nein, nicht extra verloren. Ah. Aber es würde mich nicht wundern, wenn so gewisse Sachen oder so gewisse Grundideen, wie sie Lamar Jackson verteidigen wollen, noch nicht probiert wurden durch die Bank. Also es würde mich nicht unbedingt wundern. Ich würde es jetzt nicht als steile These aufstellen, aber es würde mich nicht wundern, denn ja, so viel Bill Belichick davon redet Woche zu Woche und unser Gegner ist das und das und ich bin heute hier, um darüber zu reden und ja, wir machen das, was am besten ist fürs Team. Glaube ich schon, dass die Patriots die ganze Saison immer über für die Playoffs planen ja, und dementsprechend auch so einen Fokus auf Baltimore legen, auf die Teams, wo sie denken, dass und Houston und Kansas City und ne, also das ist.
Wir wissen das ja aus all den kleinen Nuggets, aus denen wir uns selber unser Puzzle zusammen schustern, diesen kleinen Nuggets, die wir hinter den großen Mauern in Foxborough mal zu sehen bekommen, dass die Abteilung Vorbereitung, die ja orchestriert wird von Bill Belichick, mit Sicherheit jetzt schon den Ordner vollgepackt hat mit Material für ein kommendes Rematch gegen die Baltimore Ravens, sodass, wenn es dann in den Playoffs dazu kommt, du im Grunde genommen schon 3-4 Wochen Vorbereitung sozusagen parat hast. Das wissen wir aus, ja, zumindest letzten Reportagen und Berichten und so weiter und so fort, dass die Patriots nicht nur für die Regular Season Gegner sozusagen das schon die ganze Zeit vorsammeln und vorsortieren, sondern auch dann für alle möglichen Gegner, die danach noch kommen können. Das glaube ich schon, ob das dann wirklich so ist, dass er da extra versucht, eine Falle aufzubauen, weiß ich nicht.
Man könnte, ich glaube nicht extra, aber ich glaube schon, dass es in Teilen vielleicht gar nicht mal verkehrt ist.
Oder Christian, das andere, es ist das neue Kryptonit von Bill Belichick, er kann einfach Lamar Jackson nicht verteidigen.
Ja, ich habe auch noch eine steile These.
Ja, ja bitte.
Das ist eine steile Homer-These,
ah, ja.
Eine Biased-Fan-Perspektive. Ja. Die Schiedsrichter sind schuld gewesen in der Niederlage.
Wegen der Offsides oder der Encroachment?
Ja, also nein, ich würde auch nicht so weit gehen, dem Officiating zuzuschreiben, denn das wäre, glaube ich, nicht ganz gerechtfertigt. Aber ich fand schon, dass die Officiating Crew keinen sonderlich guten Job gemacht hat. Vielleicht jetzt auch keinen wirklich schlechten, aber schon einen schlechteren Job. Einiges übersehen worden. Lamar Jackson ist gezogen worden zum Touchdown. Das ist eigentlich nicht erlaubt. Ich hab
Mark
zwar
Ingram,
nachgelesen.
Was? Mark Ingram von Ronnie Stay, von Brown, glaube ich.
Ja, du hast recht, das war gar nicht Jackson. Aber das ist tendenziell verboten, allerdings ist das so eine Sache, die wohl selten in diesen kleinen Margen auch gepfiffen wird. Insofern, okay. Dann diese ganzen Encroachment-Geschichten, da hatte ich jetzt schon, haben wir schon einiges gehört, das darauf deuten lässt, dass da irgendwie was nicht ganz koscher gewesen ist, was die Offensive Line gemacht hat, der Ravens.
Wir wissen ja, dass die Ravens und die Patriots im Grunde genommen noch einen zweiten Kampf neben dem Spielfeld, wenn man so das mal sehr martialisch ausdrücken kann, führen seit Jahren. Und zwar, wer kann wen das nächste Mal irgendwie ins Boxhorn jagen. Und da haben es die Ravens halt mal wieder geschafft. Die Patriots hatten sonst immer das Glück mit irgendwelchen Formations. Wir erinnern uns an dieses, glaube ich, Playoff-Game, als sie völlig verwirrt haben mit, war der, ist das der jetzt ein, Pass, wie würde man es übersetzen? Passempfänger, ein möglicher Passempfänger oder eben nicht?
Ein Erlaubter, ne?
Ja, ein Erlaubter, sagen, genau. Und da, ja klar, man kann natürlich sagen, der Long Snapper, der Center in dem Moment hat den Kopf gehoben, also dieses Hochschnellen des Kopfes, was die Spieler eigentlich machen, wenn sie den Ball snappen, was dann dazu führt, dass die jumpt, aber ja, wenn du Glück
ja,
hast.
Ja, also das, die Grounding-Geschichte von Brady, ich weiß nicht, ich bin mit dieser Grounding-Regel, ich bin da auch noch nicht so ganz drin, denn manchmal manchmal sind Grounding-Geschichten, wenn die so gepfiffen, du kannst den Ball so hoch werfen, wie du willst. Im Prinzip kannst du den aus Dach des Stadions werfen. Er muss nur in die richtige Richtung sein. Es ist kein Grounding, dann aber wieder schon. Bei Brady hat er den Ball in dem Moment, wo er geworfen hat, war ich glaube, Sanu in der Richtung. Ne?
Ich glaube, Dorsett war es gegen Humphrey.
Ja. Ja, und der ist dann nach innen und der Ball ist halt weiter geradeaus. Also insofern ist halt schwierig. In dem Moment wird gesagt, okay, beim Landen muss ein Receiver in der Area sein. Wenn das der Maßstab ist, den das Officiating-Moment anlegt, okay, dann ist es halt so. Kann ich auch verstehen. Das ist natürlich auch deutlich leichter dann festzustellen, als Schiedsrichter gespannt. Denn sonst ist es natürlich schwierig zu gucken, okay, wo war der Receiver, als der Ball geworfen wurde. Das ist natürlich nicht ganz leicht. Aber trotzdem generell nicht so cool. Und dann das Offensive Pass Interference ist auch so ein bisschen fraglich gewesen. Aber ich möchte jetzt eigentlich, das war jetzt halt diese Homer-Perspektive, die sagen, Schiedsrichter war schuld. Ja, das würde ich jetzt aber selber nicht unterschreiben wollen.
Ja, und wir wollen dich ja auch beim Pets-Pod hier behalten und nicht, dass du demnächst für Pets-Pulpit oder für irgendwelche Patriots-Milizia-Seiten nur noch schreibst und Podcasts machst, ne? Wenn wir jetzt zu sehr in die
Sparte, sehr Homer werden.
Ja, wenn du zu sehr abrutscht.
Ja, ich weiß nicht, ja, ich kenne die Seiten gar nicht so gut, die auch objektive oder nur homerisch sind. Ich glaube schon, dass die auch teilweise sehr guten Content machen, also so wie ich das mitbekomme.
Ja, ja, manchmal bestimmt, aber halt
oder
alles.
Zu Patriots bei Reddit gehen oder so.
Wie ihr seht, wir könnten noch stundenlang weitersprechen, natürlich über das Spiel, über die Patriots.
Machen wir jetzt auch, aber das nehmen wir nicht mehr auf.
Genau, das ist der Sondercontent, den könnt ihr kaufen.
Könnt ihr uns einen Verrechnungscheck in Höhe von, ich weiß nicht, lasst euch eine schöne Zahl einfallen, zuschicken.
Aber bitte in Dollar, damit wir so umrechnen können.
aber passt auf, dass wir unter dem Salary Cap bleiben, ne?
Genau. Für alle haben wir aber gute Nachrichten, denn wenn ihr noch mehr Football haben möchtet und vor allen Dingen auch vielleicht nicht nur Patriots, dann gibt's die gute Nachricht morgen schon, denn morgen kommt natürlich unser NFL Tuesday mit dem Wrap-Up oder beziehungsweise mit dem Roundup, Christian.
Roundup, das ist doch das.
Ja, das wollen wir nicht mehr sagen, genau, Monsanto. Mit der Zusammenfassung der Woche in der NFL, mit all den anderen Spielen, natürlich werden wir da auch nochmal ganz kurz Baltimore Patriots ansprechen, aber hier sollte das für heute erstmal genügen. Das heißt, wir hören uns hoffentlich für alle, die Bock haben, morgen dann wieder beim NFL Tuesday. Macht es gut. Bis dahin, eine schöne Bye-Week für alle Patriots-Fans und ansonsten, wir hören uns. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.